Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2025. Heute diskutiere ich persönlich mit Christian Bachem, Managing Partner beim Markendienst Berlin, Ralf Scharnhorst, Managing Director bei M42M und Mediaberater Thomas Koch darüber, welche Marketingtrends für 2025 sich aus der Umfrage von über 2000 Marketingverantwortlichen herauskristallisiert haben. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich freue mich hier in vertrauter Runde mit meinen drei Freunden, wenn ich das mal so sagen darf, zusammenzusitzen. Wir haben hier Thomas Koch, wer den nicht kennt, kennt kein digitales Marketing, der Media-Experte der Nation. Wir haben Christian Bachem, der sich eine Sonnenbrille aufgesetzt hat, weil es in Berlin anscheinend genauso schön ist, das Wetter wie in Waghäusel hier. Christian Bachem, der Experte für digitale Werbung und was da alles schiefgehen kann oder wie es gut laufen muss. Und wir haben Ralf Scharnhorst mit dabei und Ralf kennt jeder, der auf Konferenzen, auf Fachkonferenzen ist, weil wir immer alle gespannt sind, was der Trendscout dann so sagt, nachdem er die Vorträge sich alle angehört hat. Worum geht's heute? Um Marketingtrends 2025 und diejenigen, die sich intensiv mit Marketing beschäftigen, können im spätestens Februar nicht mehr das Wort Trends 2025 hören. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben, wie Daniel schon gerade sagte, sehr, sehr viele, nämlich über 2200 Marketing-Experten befragt. Was sind die Themen? Und jetzt kommt die Frage, welche Themen werden in Zukunft an Bedeutung gewinnen? Und aus diesen vielen, vielen Themen, die wir da abgefragt haben, gibt es 5 Themen, die von den meisten Marketingmanagern angekreuzt wurden, dass diese Themen wirklich an Bedeutung gewinnen. Also da steckt echt Substanz dahinter. Die Themen sind KI im Marketing, wen wundert's? Marketing Automation, Personalisierung, Customer Experience und Nachhaltigkeit. Und diese 5 Themen werden wir jetzt in den nächsten 60 Minuten, ganz haben wir es nicht, in den nächsten 58 Minuten intensivst diskutieren und kommen gleich zum allerersten Thema, aber bevor wir das machen, vielleicht die Möglichkeit an euch zumindest mal kurz Hallo zu sagen. Ich komme hier schon wieder mit so einem Redeschwall selbst.
Ja, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde. Hallo Thorsten, hallo liebe Mitstreiter.
Hallo ihr Lieben, ich freue mich schon auf euch.
Dann legen wir mal los. KI-Marketing, gut, also nichts ist ausgelutschter als KI-Marketing. Definitiv war klar, das kommt an Nummer 1. Ich habe natürlich wie immer die erwarteten Zahlen mitgebracht. 58% der Befragten im Marketing sind zufrieden mit ihrem Einsatz, mit ihrem eigenen Einsatz der KI im Marketing. Keine Ahnung, was die einsetzen und wie sie es einsetzen, aber darüber reden wir jetzt. Das heißt, die Frage an euch jetzt, welche Use Cases bringen den größten Mehrwert aus? Also da ist von Anfang mal definieren, was ist denn das und welche Use Cases bringen denn wirklich Mehrwert?
Ich leg mal los und ich würde deine Anmoderation gleich schon mal in Frage stellen. Du sagtest, nichts ist so ausgelutscht oder abgelutscht wie dieses Thema. Der Drops ist noch überhaupt nicht gelutscht, der ist noch gar nicht mal ausgepackt. Warum sage ich das? Natürlich viele über KI sprechen, auch KI-Marketing, aber die wenigsten ist bisher wirklich ernsthaft anwenden. Mit ernsthaft anwenden meine ich genau das, worauf deine Frage abzielt, nämlich Use Cases und nicht mal hier was ausprobieren, mal dort ein Experiment. Und zu deiner Frage, was die Use Cases angeht, Anthropic hat in der letzten Woche veröffentlicht, in welche Kategorien die Prompts fallen, für in dem Fall jetzt Anthropic, was ja jetzt nicht die meistverbreitete KI oder Chatbot-Anwendung ist. Und da ist es ganz klar, Nummer 1 ist Coding, was im Marketing natürlich eine Rolle spielt, jetzt nicht die erste Rolle, was aber der Use Case Nummer 1 ist, nämlich Software-Code erstellen und was, um das noch kurz zu ergänzen, in den USA eventuell sogar schon Ergebnisse zeigt dahingehend, dass die Arbeitslosenzahlen für IT-Mitarbeiter von 3,8% im Dezember auf 5,1% Quote, Arbeitslosenquote im Januar gestiegen sind. Kann sein, dass das mit KI zu tun hat, nämlich Coder werden so nicht mehr so stark gebraucht. Kann auch andere Effekte haben, will ich nur kurz mal einwerfen. um den Stein ins Rollen zu bringen und übergebe an die anderen in der Runde, was sie für Use Cases vorne sehen.
Ich mache das einfach und kurz. Ich glaube, wenn die Leute hören, dass KI im Einsatz ist im Navigationsgerät ihres Autos, sind sie ganz glücklich, weil dann nutzen sie ja auch KI. Viel weiter sind wir ja da eigentlich noch gar nicht. Und wer jemals einen Prompt losgelassen hat und ChatGPT oder sonst wen irgendwas gefragt hat, ist natürlich sofort ein Vollprofi. Und das ist meines Erachtens hier der Stand der Dinge. In Marketing in Deutschland ist KI nicht in Gebrauch. Punkt.
Ja,
das war eine große Ansage.
Ich habe mir vorgenommen, heute sehr aus der Perspektive der Konsumenten auch zu denken, weil wir Marketer sonst immer so viel mit uns selbst beschäftigt sind. Komme ich auch gleich dazu. Vorweg möchte ich KI mal in drei Themen zerlegen, die drei Funktionen, die es für uns derzeit tatsächlich erfüllt und gut erfüllt. Erstens, das ist billiger Content zu erstellen. Und so ist Content natürlich leichter personalisierbar, einer unserer nächsten Trends. Zweitens, als Sparring-Partner hat KI ist so ein digitaler Kollege. Large Language Models helfen beim Denken, vermeintlich bis hin zu Strategien. In Wirklichkeit sind es am Ende oft nur Taktiken. Drittens, die algorithmische und automatisierte Optimierung der Aussteuerung von Werbung wird dadurch besser. Das heißt, auf Deutsch, Google kann sehr gut voraussehen, wer klicken und wer kaufen wird. TikTok kann es auch noch halbwegs gut und Meta ist zumindest nicht mehr so ganz blind. Teilweise, aber auch nur teilweise, jetzt kommen wir zu der Werbung treibenden, zu der Kundenperspektive, nur teilweise nutzen wir das, um die Kontakte tatsächlich günstiger und passender einzukaufen. Also genau daran müssen wir noch arbeiten, dass der Vorteil zu uns kommt. Haben wir schon die Hälfte so erreicht. Aber jetzt zu der Perspektive der Konsumenten. Die eigentliche Revolution kommt erst noch auf uns zu. Nämlich, wenn die Konsumenten AI flächendeckend einsetzen. Wenn sie ChatGPT und DeepSeek nutzen anstatt der Google-Suche und nicht irgendwie zusätzlich. Dann müssen wir nämlich sehen, wie wir dort werben können. Das verändert jetzt schon das SEO, aber es wird auch bald das SEAche, die Paid Clicks auf Google verändern. Meine Meinung ist, dass die Large Language Models zukünftig auch werbefinanziert sein werden. Das ist meine Prognose und damit haben wir so eine Einstiegsmöglichkeit, mit der wir uns aber beschäftigen müssen. Die viel größere Herausforderung für uns als Werbungtreibende und Kosmos drumherum, Dienstleister, wird es, wenn die User die AI nicht mehr im Browser nutzen, sondern im Sprachdialog. Wir müssen uns bewusst machen, wie abhängig die Werbewirtschaft vom Browser ist und dass das sich durch AI verschiebt.
Super, also das waren jetzt ganz viele Punkte und vor allem finde ich sehr schön diese Verknüpfung, die du hergestellt hast, zwischen dem, was Thomas sagte, nämlich der KI als Navigationshilfe, offenbar, wie du Thomas meintest, im Auto. Aber du, Ralf, hast ja darauf hingewiesen, wie lange KI schon natürlich im Marketing eingesetzt wird, im digitalen Marketing vor allem, weil Programmatic ohne KI ist eigentlich nicht denkbar, ja, und Google ohne KI ist nicht denkbar. Und du hast das schöne Beispiel genannt, Meta. Wir erinnern uns vielleicht zurück, Meta hat vor, ich glaube, 2,5 Jahren, wurden sie ja ausgesperrt von Apple. Das heißt, Apple hat Meta-Tags blockiert und Meta war bezüglich genau dieser Informationen blind. Und daraufhin hat Meta aber seine KI-Maschinen angerufen. Das, was sie über Tags bzw. Cookies nicht mehr abbilden konnten, haben sie letztendlich über Mustererkennung, über KI nicht nur wieder gut gemacht, sondern besser gemacht. Also an der Stelle ist KI schon an ganz, ganz vielen Orten im insbesondere digitalen Marketing aktiv und im Hintergrund am Wirken. Und was du angesprochen hast, sind ganz viele wichtige Punkte, Ralf, wenn wir nach vorne schauen, nämlich wie wird sich das Nutzerverhalten verändern? Was Voice angeht, bin ich ein bisschen skeptisch, weil wir hatten diesen Voice-Hype vor, ich glaube, 6 Jahren. Da ist nicht viel von übrig geblieben. Alexa, aber trotzdem hast du recht. Natürlich muss man sich die Frage stellen, wo tauche ich mit meiner Marke zukünftig auf, damit ich von Large Language Models in den Trainingsdaten gefunden werde und damit ich dann bei der Inferenz, das heißt, wenn die Leute gepromptet haben, auch im Suchergebnis oder im Anfrageergebnis, um es so zu formulieren, auftauche. Reddit spielt da eine Riesenrolle. Also die Marken, die jetzt in Reddit präsent sind, die haben sehr gute Chancen, zumindest auf der Google, im Google-Universum, im Digitalen, bei Gemini natürlich aufzutauchen. Also das sind Dinge, mit denen müssen Marketingverantwortliche sich seit gestern beschäftigen, definitiv.
Ich habe eine Frage an euch beide, Ralf und Christian. Wir reden ja gleich über Personalisierung. Ist denn die KI in der Lage, die Personalisierung der Werbeauslieferung zu verbessern? Und wenn ja, wann kommt das? In den nächsten 10 Jahren oder schon bald?
Keller Ralfs Antwort, ich glaube, sie zu kennen, und meine wird gegenteilig sein.
Ich hatte gehofft, Christian, haben wir uns zuerst, dass ich hier einen draufsetzen kann. Also ich kenne deine Beispiele, Thomas, wie oft Personalisierung daneben gehen kann aus deinen Screenshots, was dir alles als Werbung angezeigt wird. Mir geht's genauso. Ich finde es auch oft schrecklich. Es hängt aber auch damit zusammen, sozusagen, wie viel Datenschutz wir so betreiben und was wir von unseren Daten versuchen zu verheimlichen, zu verstellen, zu verdrehen, damit es anders wahrgenommen wird von den Plattformen. Und ich glaube schon, dass da, sagen wir mal, mittelfristig, langfristig in 5 Jahren Fortschritt erreicht wird, dass Werbung besser werden muss. Allein schon darwinistisch sozusagen, werden sich die schlechteren Werbungtreibenden mit der Zeit ja aussterben sozusagen. Ich befürchte aber, es ist ein langer Weg. Das ist ein Weg von vielen Fehlern und Missverständnissen, wo wir noch sehr, sehr viel lernen müssen.
Also damit alle auf dem gleichen Stand sind, die Jesus-Statue, die mir Otto ausgeliefert hat, habe ich nach wie vor nicht gekauft.
Okay, wie lange dauert es noch, bis du sie kaufst? Wie oft muss sie dir noch angezeigt werden?
Ja, da machen die eben den Fehler. Die haken auch nicht mehr nach. Weil ich meine, ne, die KI müsste ja denen sagen, Mensch, der Koch hat immer noch nicht bestellt. Ne? Wir müssen da jetzt mal nacharbeiten.
Ja, das ist ja eine Frage der Perspektive. Das ist eine sehr sensible KI, die sehr früh spürt, dass du dafür nicht empfänglich bist. Wenn es denn überhaupt eine KI ist, wenn überhaupt... Und Ralf hat ja einen Anwendungsfall von KI genannt, nämlich im Google-Universum, wenn tatsächlich Google erlaube, eigenständig mein Google-Media-Budget einzusetzen. Und da würde ich mal mit dem geschätzten Karl Lagerfeld, um ihn zu paraphrasieren, sagen, wer das tut, der hat die Kontrolle über sein Media-Budget verloren. Weil tatsächlich immer wieder, wenn man genauer draufschaut, diese vermeintlich sehr gute Steuerung von Google auf zum Beispiel die größtmöglichen Klickraten etc. Am Ende nicht die bestmögliche Steuerung ist, die man braucht, weil wir wissen ja alle, der Klick ist nur der erste Schritt und im Zweifel hat man dann eben Nutzer, die klicken, vielleicht sogar etwas bestellen, aber dann wieder retournieren oder man hat Nutzer, die nicht durch den ganzen Bestellprozess durchgehen. Und da wird letztendlich auf die falschen Kennzahlen und Metriken hin optimiert, nicht immer, aber häufig. Und wenn man das einfach so gewähren lässt und sich nicht das anschaut, was da im Hintergrund passiert, dann hat man wirklich ein großes Risiko, dass die KI natürlich aus Google-Perspektive wunderbar funktioniert, aber die eigenen Ziele, die man hat, die Marketing- oder Kommunikations- oder Mediaziele tatsächlich unterläuft. Und da ist Vorsicht geboten. Das heißt, man muss ja auch nicht Google unbedingt unterstellen, dass sie immer das Beste für den werbungtreibenden Unternehmen. Die wollen ja auch ihr Inventar loswerden, was sie da haben, wenn es um Display geht. Also da ist, wie gesagt, Vorsicht geboten. Man sollte die KI nicht zu früh ansteuern lassen. Ne? Auch ein Navigationsgerät, kennen wir aus dem Auto, macht mal Fehler oder ist nicht immer ganz zuverlässig. Also da ist, wie gesagt, Vorsicht trotzdem weiterhin geboten.
Lass uns einen Augenblick bei Google bleiben, weil in der letzten Woche gab es ja einen weltweiten Aufschrei, der überall zu hören war, außer in Deutschland. Dank Google wurde Werbung ausgeliefert auf Seiten, auf denen Kinder missbraucht wurden. Kann die KI, also da will ich jetzt nicht in die Tiefe gehen, sonst rege ich mich auf, kann die KI so etwas in Zukunft verhindern? Weil für irgendwas muss die ja gut sein.
Natürlich könnte sie das verhindern in dem Moment, wo man ihr zusätzliche Informationen einspielt oder sie diese Informationen analysieren lässt. Wenn sie natürlich nur auf nur in Anführungsstrichen auf Klicks oder ähnliche Parameter geht, dann kann nichts daran sie hindern, in wirklich kritischen Umfeldern Werbung ausspielen zu lassen. Wenn natürlich Informationen über die Kritikalität, um diesen schon Begriff mal reinzuwerfen, des Umfeldes mit reinkommt, also inwiefern ist das ein Umfeld, was gewaltverherrlichend ist, pornografisch oder was auch immer, da sind wir aber genau in dem Bereich, der extrem schwierig ist, auch heute noch für KI, da bist du ja sozusagen in dem ganzen Umfeld der Content-Moderation, wo es jetzt um bildlichen Content geht. Das ist manchmal leicht, manchmal ganz schwer, einzuschätzen. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass bestimmte Dinge, und dann übergebe ich gleich an Ralf, ich habe jetzt schon hier einen sehr großen Redeanteil, dieses Thema Nipples. Das heißt, du hast eine nackte Brust von einer vielleicht stillenden Frau. So würde Google vielleicht zukünftig als ganz kritisch einstufen, aus amerikanischer Perspektive, aus deutscher Perspektive ein völlig legitimer Content. Das heißt, solche Fälle gibt es natürlich dauernd dann. Also das ist ein komplexes Thema.
Ich habe mich auch sehr mit dem Thema beschäftigt, was entsteht da an Monopolgefahren bei diesen Plattformunternehmen. Habe versucht, hinter die Fassade zu schauen, war bei TikTok, bei der Muttergesellschaft in China zu Besuch, habe bei Facebook ein paar Sachen hinter der Fassade gesehen. Bin ja der zweite Kunde von Google in Europa gewesen, als die auf den Markt kamen, hat das sehr beobachtet und finde, da geht immer noch viel schief. Aber ich muss sagen, Google sind diejenigen, bei denen ich das am glaubwürdigsten finde, dass sie wirklich sich jede Mühe geben, das richtig zu steuern, kriminelle Inhalte rauszufiltern und da sehr sensibel ranzugehen. Da habe ich bei den anderen beiden Plattformen oder wenn man noch mehr hinzunimmt, mehr Bedenken und glaube, da müssen wir auch politisch dran arbeiten, das zu steuern. Eigentlich weniger mit verbieten, sondern, glaube ich, mehr mit aufklären und mit gemeinsam dran arbeiten, dass die Plattformen da aufbauen.
Ja, ich würde gerne die Perspektive mal wechseln. Wir haben jetzt sozusagen über Anwendungsfälle gesprochen von KI im Frontend, also das, was der Nutzer zu Gesicht bekommt. Entweder, Ralf, du hast es kurz angesprochen, personalisierte Kreation, also Content, der KI-gestützt massenhaft personalisiert werden kann, ist ein möglicher Anwendungsfall, der aus meiner Sicht noch nicht wirklich häufig realisiert wurde. Oder eben die Aussteuerung von Inventar, nämlich Media digitaler Natur. Was ich extrem spannend finde und was immer wieder zu kurz kommt aus meiner Perspektive, ist der Einsatz von KI im Backend. Und damit meine ich jetzt nicht Coding, hatten wir ja kurz erwähnt, sondern Analytics. Also tatsächlich KI einzusetzen, um auf der analytischen Ebene eine viel größere Klarheit darüber zu bekommen, Stichwort mal wieder Mustererkennung und Regressionsmodelle, Modellierungen und Prognosen, mit welchen Maßnahmen ich höchstwahrscheinlich zukünftig und zukünftig kann sein, in der nächsten Stunde, in der nächsten Woche, im nächsten Monat den bestmöglichen und größtmöglichen Erfolg habe. Und zwar selber gesteuert von den Unternehmen, nicht auf Basis von Algorithmen von Google, Meta und Konsorten, sondern wirklich auf Basis eigener Daten. Und da hängen ganz viele Unternehmen noch extrem weit zu.
Würde ich an der Stelle bitte die Frage stellen, welche Daten brauchen wir? Einfach hier, um auch eine Botschaft an unsere Zuhörerinnen zu haben. Was sind die wichtigsten Daten, die wir jetzt unter genau diesem ganz, ganz wichtigen Aspekt akkumulieren müssen?
Naja, das sind zum einen natürlich überhaupt erstmal die eigenen Kampagnendaten. Und da wird schon schwierig, weil die liegen häufig gar nicht im Zugriff der Unternehmen, sondern sie liegen bei den Agenturen und oder Vermarktern. Häufig damit verbunden, dass wenn eine Agentur wechselt, diese Daten mit der Agentur wegwechseln. Das heißt, man hat auch nachträglich keinen Zugriff mehr und man braucht natürlich Daten aus der Vergangenheit, um für die Zukunft lernen zu können. So, und dann das andere liegt im Inneren des Unternehmens, diese viel zitierte Niederreißen der Silos, also unterschiedliche Datentöpfe zusammenbringen, häufig eben auch im Konflikt zwischen Marketing einerseits, Vertrieb andererseits, weil ich brauche natürlich die harten Vertriebsdaten, auf die ich bestmöglichen optimiere. Ja, ich will ja nicht optimieren auf irgendwelche Klicks, die mir im Zweifel keine Auskunft darüber geben, ob mein Produkt sich besser verkauft, sondern ich will natürlich auf Umsätze oder Profite und Kundenlebenszyklusdaten optimieren. Da brauche ich also aus dem CRM-System, aus dem Vertrieb brauche ich Daten. So, und dritter Punkt, und dann bin ich schon am Ende, wobei dieses Datenthema ist ein riesiges, da kann man tagelang drüber sprechen, Daten, frei zugängliche Daten aus Drittquellen. Das können Umweltdaten sein, das können Daten aus Verkehrsstatistiken sein, das können Daten aus dem Zensus sein, das können ortsbezogene Daten sein. Also wirklich Daten, die mit meinem Geschäftsmodell in irgendeiner Form etwas zu tun haben, wo ich davon ausgehen muss, dass es gewisse Zusammenhänge gibt, da kann ich gar nicht so wenig von haben.
Ich bin ja der Auffassung, dass wir nicht noch mehr Daten brauchen, sondern wären wir in der Lage, die Daten, die wir besitzen, zu analysieren, kämen wir auf deutlich mehr Zielgruppen-Insights, die wir für unsere Arbeit brauchen. Ein Punkt, in dem Mediaagenturen, wie ich gerade wieder beobachte, unvorstellbar schlecht ausgebildet sind. Das heißt also, in Daten Geheimnisse zu finden, die mir helfen, meine Werbung besser auszusteuern, Zielgruppen besser zu verstehen, etc. wenn mir eine Maschine hilft, diese Insights zu generieren, und zwar so, dass der Wettbewerb es nicht auch gleich mitkriegt. Das wäre extrem hilfreich. Und das, die Daten haben wir und die Geheimnisse stecken mitten in ihnen.
Ja. Ja, einerseits hast du völlig recht. Natürlich liegen ganz viele Schätze verborgen in den Daten, die die Unternehmen schon haben. Vor allem auch in den Köpfen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Unternehmen. Das sind ja nicht immer Daten, sondern viel Erfahrungswissen, was man auch nicht vernachlässigen sollte. Aber tatsächlich ist es ab einem bestimmten Punkt, und der ist häufig sehr früh erreicht, hilfreich, noch zusätzliche externe Daten hinzuzuziehen, weil sie bisher zum Beispiel noch gar nicht eingesetzt wurden und weil die zusätzliche Erkenntnisse versprechen. Aber du hast recht, man sollte natürlich erstmal vor der eigenen Haustüre kehren und anfangen, hatte ich ja eingangs auch so gesagt, und dann gucken, wo man gezielt noch weitere Daten hinzuziehen kann.
Alf, möchtest du kurz was ergänzen?
Ja, ich hatte mir das so vorher notiert, zu dem Thema Daten muss man tatsächlich auseinandernehmen, wie man als Werbungtreibende, wie man als Unternehmen dasteht. Entweder du bist wirklich so groß, dass du wirklich direkte Daten von deinen Konsumenten hast. Wer E-Commerce betreibt, hat das natürlich. Konsumgüterartikel haben das teilweise nicht. Ich habe dabei beispielsweise auch das Thema meines ehemaligen Arbeitgebers Krombacher, die ein eigenes Bonuspunktesystem aufgebaut haben. Hält man erstmal für völlig verrückt, als Biermarke Bonuspunktesystem aufzubauen. Geht aber darum, eben wirklich Daten vom Konsumenten direkt zu lernen. Hat da funktioniert? Als Marktführer kannst du das tatsächlich machen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was machst du, wenn du eben nicht Marktführer bist und nur die 10. größte Biermarke bist? Hast du auch noch eine gute Marktpositionierung? Kannst das aber nicht ganz so direkt machen. Also musst du eben beispielsweise mit dem Handel dich näher zusammenschließen. Da kommt Retail-Media ins Thema, eines der großen Trendchen der letzten Jahre, was wir jetzt hier nicht unter den 10 oder 20 größten Trends haben, weil die enorm gute Daten haben und weil du vom Handel eben inzwischen auch als Konsumgütermarke enorm viel über deinen Konsumenten erfahren kannst, dich mit denen zusammenschließen kannst. Was ist, wenn du diese Möglichkeit auch nicht hast, kommen wir jetzt zur dritten Kategorie, dann musst du wirklich ganz gründlich schauen, nicht nur, was kann ich auf der eigenen Website an Daten sammeln, sondern was haben die großen Plattformen an Dinge, die mir helfen können. Und da bin ich natürlich jetzt wieder bei Christian und Thomas. Damit liefert man sich natürlich den Oligopolisten aus, den Googles, den Metas dieser Welt und so weiter. Aber das kann als kleiner Werbungtreibender eine sehr gewinnbringende Strategie sein, auf deren Daten zu reiten.
Ich möchte noch einen Punkt ergänzen. Also wahrscheinlich müssen wir dann, Thorsten, gleich zum nächsten Thema. Nämlich die Frage, wir haben jetzt ja quasi Appelle gerichtet. Man sollte Daten sammeln, man sollte sie gezielt sammeln, man sollte sie aus unterschiedlichen relevanten Quellen sammeln, haben wir alles gesagt. Ich glaube, die Frage ist, welche strategische Relevanz das im Unternehmen hat, unabhängig davon, ob es ein sehr großes oder ein sehr kleines Unternehmen ist. Ich gebe mal ein Beispiel. Nestlé hat das Thema, und das ist natürlich ein Riesenunternehmen, völlig klar, hat das Thema eigene Daten, haben sie in den Zuständigkeitsbereich des CFOs gegeben, was ich total clever finde, weil damit den Daten sofort ein finanzieller Wert sozusagen gedanklich zugeordnet ist. Das haben sie, glaube ich, vor 4 oder 5 Jahren gemacht. Und sie haben das Ziel ausgegeben vor 5 Jahren, dass sie bis in diesem Jahr über 500 Millionen Datensätze ihrer Kunden haben wollen. Und nach allem, was ich weiß, weil sie veröffentlichen das auch, haben sie das nicht nur erreicht, sondern übertroffen. Sie haben mit Nespresso natürlich auch zum Beispiel ein Geschäftsmodell, wo man diese Daten sehr gut eben bekommt, weil das ja ein Abo-Modell ist. Aber genau über sowas sollten Unternehmen nachdenken, nämlich wie kann man das Thema Daten hoch aufhängen im Unternehmen, was die Verantwortung angeht, und wie kann man auf dem Geschäftsmodell, du hast erwähnt, Ralf, ableiten, dass man Datengewinnungsstrategien entwickelt und Datenveredelungsstrategien. Das wollte ich.
Wunderbarer Übergang, Christian. Wunderbarer Übergang zum nächsten Thema, Marketing Automation, denn genau dafür brauchen wir eben diese Daten, um anschließend aufgrund dieser Daten Prozesse zu automatisieren. 68% der Unternehmen scheitern alleine schon bei der E-Mail-Begrüßung und machen da Mist, kriegen nicht mal diese primitive Sache, die im Moment alle Unternehmen auch durchführen, ordentlich gebacken. Die Frage an euch, welche Marketingprozesse lassen sich am effektivsten automatisieren? Hintergrund dieser Frage ist, dass die meisten ja unter Marketing Automation genau das meinen, nämlich irgendwelche E-Mail-Automatisierung, E-Mail-Strecken, E-Mail-Marketing, aber Marketing Automation ist weitaus mehr. Welche Prozesse lassen sich am effektivsten automatisieren?
Naja, ganz einfach ist die, ganz einfach ist es ja im E-Commerce, ja, das Überwachen, wie wie häufig Menschen bestimmte Dinge wiederholt bestellen, wenn sie aussetzen, sie daran zu erinnern. Das kann ich ja alles wunderbar automatisieren. Ne?
Ich würde die Frage ein bisschen anders stellen, nämlich nicht, welche Prozesse lassen sich am effektivsten automatisieren, sondern welche Prozesse führen zu einer Automatisierung zur höchsten Effektivität. Warum sage ich das? Weil ich inzwischen erlebe, dass viele Unternehmen, insbesondere die größeren, die auch die Mittel und die Budgets dafür haben, sich zu Tode automatisieren. Das heißt, da wird im Grunde geschaut, oh, welchen Prozess haben wir noch nicht automatisiert? Los geht's. Oh, wir brauchen ein Tool dafür. Ah, okay, das 27. Tool. Das Problem dabei ist ja, dass jedes weitere Tool die Komplexität nicht linear erhöht, sondern im Grunde exponentiell. So, und dann passieren genau solche Sachen, die du angesprochen hast, Thorsten. Da hat man noch nicht mal die E-Mail-Anrede im Griff und gleichzeitig hat man sich noch 7 neue Tools angeschafft, die auch irgendwie ja nicht nur lizenziert werden wollen. Das heißt, da hat man Kosten, sondern die müssen gewartet, gepflegt und so weiter werden. Sprich, was ich vermisse bei vielen Unternehmen, ist genau diese Frage zu stellen, mit welchem Prozess haben wir den größten Hebel im Sinne von Umsatz, Profit, Kundenbegeisterung, was auch immer. Und den sollten wir bitte automatisieren. Und vielleicht ist diese Automatisierung schwieriger als den nächstbesten Prozess, der ganz leicht zu automatisieren ist, der aber überhaupt nichts bringt und für den man aber, wie gesagt, ein weiteres neues Tool braucht. Also inzwischen haben wir Automatisierungslandschaften. Wir arbeiten mit so Bauplänen, Bebauungspläne im Marketing. Ja, die sind unfassbar komplex. Wenn du da mal anfängst bei den Unternehmen, fragst, was habt ihr denn schon? Also auch kleinere Unternehmen. Was die schon alles haben an Tools, Wahnsinn.
Habt ihr weitere Beispiele, wo ihr sagt, ich bin sogar ein Feind der Automatisierung, weil die Menschen die Kontrolle abgeben und weil in Unternehmen so viel Humbug passiert, weil irgendwelche Menschen irgendwelche Dinge automatisieren, die besser menschlich kontrolliert werden sollten?
Ich möchte vor allem nochmal die Perspektive des Konsumenten hinzufügen. Wir reden wieder gerade so darüber, was jetzt alles Werbung treibende Unternehmen mit neuen Tools machen können, um auf die Konsumenten mit Werbung zu schießen sozusagen, um sie zu beeinflussen. Und da, glaube ich, müssen wir mal wieder die Perspektive des Konsumenten mit einnehmen, was die eigentlich wollen und wie die anfangen werden, sich dagegen zu wehren. Und vor allem, wie die auch nicht mehr unbedingt auf einzelnen kleinen Webshops kaufen, sondern eben auf den großen Plattformen. Also nicht nur Amazon, sondern TikTok-Shops beispielsweise. Meta wird da auch stärker werden, Google Shopping und so weiter, so dass wir uns die Daten da auch ein Stück weit entgleiten und die Möglichkeit der Differenzierung mit dem eigenen Shop eben auch entgleitet durch die großen Plattformen.
Also auch da sind wir wieder beim Thema Datenstrategie. Am Anfang muss natürlich die Frage stehen, und die klingt total profan, wird aber von vielen weder gestellt noch beantwortet, was will ich eigentlich erreichen? So, und daraus leitet sich alles andere ab. Und dann muss ich natürlich mein eigenes Geschäftsmodell nach vorne stellen. Und wenn ich sage, ja, ich will erreichen, mir ein neues Tool anzuschaffen, das ist nämlich letztendlich, ist es häufig genau das. Was haben wir erreicht? Ja, wir haben ein neues Tool. Ja, super. Und wir haben diesen Prozess digitalisiert. Super, scheiß Prozess, jetzt ist er digital. Ja, klasse.
Was ich beobachte im Mediabereich ist, dieser Wunsch danach, die Arbeit an der Customer Journey zu automatisieren. Ja, das heißt also, Verbraucher A hat jetzt Werbemittel X, Y und Z erhalten. Er müsste jetzt an der Customer Journey an dieser und jener Stelle sein. Jetzt schicken wir ihm Folgendes raus. Das finde ich total spannend, ja, daraus zu lernen aus diesen Mechanismen. Aber die meisten Kollegen sind daran interessiert, das so schnell wie möglich zu automatisieren, damit es in die Hände der Maschine geben kann. Da bin ich dann nicht so ganz überzeugt, dass das der richtige Weg ist.
Ich möchte jetzt zum Abschluss eine Frage noch in die Runde werfen. Und da seid ihr vielleicht nicht ganz die Richtigen. Wir gehen von B2C weg in Richtung B2B. Thomas, du hast ja gerade erwähnt, im E-Commerce ganz wichtig, aber im B2B heißt das gleiche Lead-Generierung. Das heißt, Marketing wird gemessen daran, wie weit sie wirklich gute Leads an Sales geben. Und das nennt sich eben auch Marketing Automation im B2B-Marketing. Das heißt also, es werden Informationen geschickt und aus den Signalen, die dann eben die Empfänger senden, kann man Leads generieren. Was sind da Best Practices, die euch bekannt sind, um sozusagen Marketing und Vertrieb mal besser abzustimmen?
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Vermeintliche Leads lassen sich im B2B-Bereich relativ simpel einsammeln. Das Nacharbeiten, das funktioniert nicht. Das ist das, was wir am häufigsten hören aus den Unternehmen. Dass also der Marketing-Leads weiterleitet an den Vertrieb, der damit nichts anfangen kann, weil er weder dazu ausgebildet ist, noch Ressourcen besitzt oder. Also das heißt, Leads sind gar nicht das Problem, sondern das Bearbeiten der Leads.
Beziehungsweise die Qualität der Leads, das ist ja auch häufig das Thema. Wenn Marketing darauf incentiviert ist, möglichst viele Leads zu erzeugen, dann wird Marketing relativ schnell in der Lage sein, möglichst viele Leads zu erzeugen. So, und dann ist der Vertrieb vielleicht auch deswegen unglücklich, nicht weil es sehr viele sind, sondern weil einfach viel Beifang dabei ist, die überhaupt nicht dem Ziel des Unternehmens entsprechen oder die einfach nicht vertriebsrelevant sind. Das erleben wir auch immer wieder. Und da ist natürlich ein stärkerer Schulterschluss vonnöten. Und wo das sehr gut funktioniert, meine Erfahrung ist bei den jungen Unternehmen, bei den Startups, die ja da auch eine ganz andere Lingo haben, die von Growth Marketing sprechen und damit Vertrieb meinen und so weiter, wo aber tatsächlich die Grenze zwischen Marketing und Vertrieb eigentlich fließend ist und nicht so starr wie in vielen etablierten Unternehmen. Und da würde ich tatsächlich etablierten, auch kleineren Unternehmen raten, schaut euch das mal an, wie die Startups das machen. Da kann man natürlich nicht eins zu eins die Dinge übertragen, weil das eine völlig andere Kultur ist und eine andere Mentalität etc. Trotzdem kann man da, glaube ich, sich das eine oder andere fallweise abschauen.
Vielen Dank. Es geht nämlich um Liebe. Ja, Marketing und Vertrieb müssen sich lieben und wissen, wie sie aufeinander eingehen und wie sie sich gegenseitig befruchten. Ich erlebe das gerade bei einem Kunden, wo diese Liebe vorherrscht. Ja. Und der Fluss an Informationen hin und her ist geradezu genial, ne? Und das liegt daran, dass sich die Menschen mögen und ihre Arbeit gegenseitig respektieren. Wenn das fehlt, dann nützen auch Leads nichts. Ja, das stimmt.
Thomas, das ist ein wunderbarer Übergang zum nächsten Thema, nämlich dem Thema Personalisierung. Wenn ich meine Kunden liebe, dann werde ich sie personalisiert und eben nicht unpersonalisiert ansprechen. Denn 83% der Kunden kaufen aufgrund personalisierter Empfehlungen, eine Statistik von Wunderkind. Ich gebe die ganzen Links dann hinterher auch raus von diesen Zahlen hier. 51% der 18- bis 39-Jährigen kauften aufgrund personalisierter Werbung. Also das funktioniert durchaus, wenn ich ins Herz der Kunden treffe. Und jetzt die Frage an euch: Wie kann Marketing Automation genutzt werden, um eben personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen, ohne dass, und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt, diese automatisierte Kommunikation an Menschlichkeit, ja, Liebe an Menschlichkeit verliert und man das Gefühl hat, das ist doch nur eine Maschine.
Thorsten, du hast mir jetzt eine wunderbare Erklärung dafür geliefert, warum ich am Joghurtregal im Supermarkt immer so lange stehe und mich nicht entscheiden kann, weil niemand vorbeikommt und mir eine Empfehlung gibt. Also dann bewundere ich diese 83%, ich gehöre offenbar nicht dazu, die aufgrund von Empfehlungen ihren Einkauf gestalten. Der Einzige, der mir was empfiehlt, bin ich selber, der nämlich sagt, oh, das hat mir gut geschmeckt oder das würde ich gerne mal wieder essen. Ich verstehe aber, ich will es jetzt nicht komplett ins Lächerliche ziehen, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber das ist vielleicht auch ein Thema, nämlich diese unzähligen schönen Studien, die es gibt, die natürlich von Dienstleistern, Vermarktern, Toolanbietern kommen, die den armen Marketingverantwortlichen immer nahelegen, wie toll die Welt doch wäre, wenn man genau das tut, was sie empfehlen. Und dann kommen dann solche Zahlen raus, wie 83% kaufen irgendwas oder bestellen irgendwas aufgrund von Empfehlungen. Mag sein, müsste ich genauer verstehen, was da der Use Case hinter ist, um welche Art von Produkten es geht. Also, warum ist Personalisierung so hoch im Trend? Das ist es ja laut eurer Umfrage, weil es, glaube ich, ein Thema ist, wo viele Marketingverantwortlichen spüren, dass da eigentlich noch mehr möglich sein müsste, es aber irgendwie nicht gelingt. Ja, und Thomas hat schon ein Beispiel genannt, die schöne Jesus-Statue, die ihm vom Auto angeboten wird und vieles andere. Das heißt, wir haben natürlich immer wieder Erlebnisse, dass Personalisierung scheitert, was im Umkehrschluss nicht heißt, dass sie nicht auch gelingt. Aber ich glaube, viele Unternehmen sehen da noch ein großes Potenzial und wissen nicht so recht, wie sie das ausfüllen können.
Ich glaube auch, dass Personalisierung hier so weit oben steht, dürfte ja eigentlich gar nicht. Ja, weil Personalisierung ist seit 15 Jahren im Gang. Wir müssen eigentlich irgendwas gelernt haben daraus. Nein, es ist die Erkenntnis, dass Personalisierung noch nicht funktioniert, so wie wir das wünschen. Und deshalb steht das, glaube ich, in der Priorität so weit oben. Wenn ich meine Kunden lieben würde, dann würde ich auf keinen Fall personalisieren.
Also ich kenne auch Beispiele, wo es wirklich gut funktioniert und wo es, wo ich dann auch denke, wow, die haben es echt im Griff, die machen das gut. Dummerweise fällt mir jetzt keins ein, aber ich sammle sowas normalerweise immer. Best Cases und Worst Cases. Aber es ist wirklich komplex und schwierig und anspruchsvoll und ich glaube, das ist genau das, weshalb eben viele Befragte gesagt haben, naja, wir sehen das weiterhin als Trend. Personalisierung ist für uns weiterhin ein Trend, weil es da noch so viel zu tun gibt.
Nehmen wir mal ein Beispiel wie Automobil, ja. Ein Automobilhersteller hat über seine Kundschaft unvorstellbar viele Daten. Und wenn ich sehe, wie Volkswagen mit mir umgeht, ja, als Besitzer eines Volkswagens und das Beste, was denen einfällt, ist mit der Kenntnis meiner Daten, ist mir ein anderes Fahrzeug anzubieten. Obwohl ich gerade das Neufahrzeug fahre, es ist die Unfähigkeit, mit Daten umzugehen, ja, diese Daten zu managen und sie für die Personalisierung zu nutzen. Weil da würde ich dir furchtbar gerne recht geben, Personalisierung kann natürlich hervorragend funktionieren, endet aber meistens darin, dass mir irgendjemand zum Geburtstag gratuliert. Ja, weil er meinen Geburtstag hat.
Da hast du jetzt, Thomas, aber entweder ein gutes oder schlechtes Beispiel genannt mit den Automobilherstellern, weil sie ja gerade die Daten von dir nicht haben. Es sind ja die Handelsorganisationen oder Händlerorganisationen, die Daten haben. Und das ist ja ein über 25 Jahre währender Krieg, wirklich ein Krieg gewesen in vielen großen Herstellerorganisationen, dass sie die Händlerdaten bekommen, damit sie genau das tun können, was du erwartest. Inzwischen geht das bei allen geht es immer noch nicht, aber das nur als Hinweis. Also Automobil ist da gerade mit dem zweistufigen Vertrieb, ist da gerade ein Beispiel dafür, dass es eigentlich total verkorkst ist. Aber Ralf, du bist dann zu.
Ja, also ich finde das natürlich wieder, was Thomas sagt, ist eigentlich, kommt immer wieder drauf zurück auf diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Was haben wir an Daten, was haben uns die Algorithmen vorbereitet und was machen wir am Ende draus? Und wahrscheinlich ist das auch genau die falsche Herangehensweise zu sagen, welche Daten haben wir jetzt und was können wir, was schlägt uns die Maschine vor und dann klicken wir halt auf, ja, ich schicke denen, die Leute, die ein Auto gekauft haben, schicke denen halt nochmal Werbung zu, wie sie ein Auto kaufen sollen. Wir müssen eigentlich erstmal als Mensch mit der Strategie uns überlegen, mit welcher Strategie können wir uns erstmal von unseren Wettbewerbern differenzieren und können unsere Konsumenten mit unserem Produkt optimal erreichen. Und dann kann man sehen, wie kann uns Daten dabei helfen, welche Spur können wir aus den Daten finden und so weiter. Und wir müssen Zielgruppen differenzieren und überlegen, wer ist jetzt derjenige, der unser Auto nicht kaufen will, aber am nahesten dran ist. Also wen können wir durch Werbung über diese Grenze schubsen? Nicht, wer ist sowieso schon überzeugt und wer wird das sowieso nie kaufen? Das ist beispielsweise auch so eine Differenzierung, die Algorithmen und Maschinen nicht hinbekommen, dass wir eigentlich genau diese Mitte der Konsumenten schaffen müssen. Wie gesagt, nicht die total Überzeugten, die brauchen keine Werbung mehr und nicht die, die es sowieso nie kaufen würden, sondern diese Mitte zwischendrin. Das geht mir bei Algorithmen sehr oft verloren, weil die wirklich so Retargeting-mäßig wirklich am Ende dieses Funnels immer versuchen dran zu hängen. Und deshalb müssen wir eigentlich immer erstmal menschlich mit einer Strategie rangehen und dann auf die Technik gehen. Und das ist, finde ich, so ein generelles Missverständnis zwischen Mensch und Maschine, was wir bei all diesen Trends, bei all diesen Themen haben.
Du sprichst das Thema.
Das Beispiel finde ich wunderschön. Glaubst du, dass im Marketing die Ressourcen vorhanden sind, um sich als Menschen zusammenzusetzen mit diesen Erkenntnissen und Schlüsse daraus zu ziehen? Ich erkenne da die Möglichkeiten nicht.
Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Also von unseren Kunden her finde ich das auch total unterschiedlich. Manche, die es einfach nicht leisten können, ressourcenmäßig, personell unterbesetzt sind und andere, die sich da sehr, sehr viel Mühe geben und zumindest gute Anfänge machen. Also ich finde, da gibt es von allem etwas, da darf man nicht alle über einen Kamm scheren. Aber das finde ich tatsächlich ist genau der Punkt, wo wir dieses Jahr noch am meisten rausholen.
Mhm. Ja. Beim Thema Segmentierung, das hat auch mit Liebe zu tun, dass ich meine Kundensegmente kenne und empathisch bin und verstehe und das auch versuche rüberzubringen. Das heißt, ein Neukäufer eines Produkts ist natürlich jemand, anderes als jemand, der dieses Produkt schon so lange hat, dass langsam Zeit ist, sich Gedanken zu machen. Also die richtige Einordnung in der Customer Journey. Was sind da eure Erfahrungen in Richtung Personalisierung? Also das Erfahrung mit Segmentierung und dann eben auch mit der Anreicherung der Daten der verschiedenen Segmente und dem Verständnis. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, den Begriff Persona mal mit drin in dieser Diskussion hier.
Hängt sehr stark ab von dem Geschäftsmodell derer, über die wir da sprechen, also der Organisation. Segmentierung gelebt seit bald schon Jahrzehnten. Wenn ich ein E-Commerce-Modell habe, wenn ich nachvollziehen kann, was Menschen kaufen, wie häufig sie kaufen, wann sie zuletzt gekauft haben, was sie, wenn sie etwas kaufen, noch dazu in den Warenkorb packen und so weiter. Da kann ich wunderbare Segmente bilden. Das wird dort auch getan und da ist man, glaube ich, sehr professionell. Wenn wir jetzt, aber da ist man ja auch sehr nah am Vertrieb, ist ja E-Commerce. Wenn ich jetzt in eine Marketingorganisation hineinschaue, da geht's schon los, gar nicht mal bei der Segmentierung, sondern bei der Zielgruppendefinition, erlebe ich es immer wieder, dass nahezu hanebüchende Wunschzielgruppen definiert werden. Von Personas will ich da jetzt gar nicht sprechen, aber wirklich auch rein auf der soziodemografischen Ebene. Da hast du Produkte, von denen du als Normalbürger weißt, dass sie von, ich nehme jetzt ein Beispiel, deutlich älteren Menschen verwendet werden. Und die Marketingverantwortlichen finden aber diese älteren Menschen irgendwie nicht so sexy und machen die dann alle mal 10 Jahre jünger. So, und dann habe ich sofort eine Marketing-Zielgruppe und eine Media-Zielgruppe, die komplett windschief ist. Was ja,
gerade ins Wort fallen. Also ich bin tendenziell bei dir, dass Alte da zu wenig berücksichtigt werden. Aber ich finde, du musst hier auch unterscheiden zwischen Stammkunden und Neukunden generieren. Wo will ich was erobern?
Nein, mir geht's nicht. Das ist ja schon richtig professionell, was du da gerade sagst, Ralf. Sondern mir geht's wirklich um Definitionen von Zielgruppen. Ganz generell, unsere Kernzielgruppe ist so. Und dann wird eine Fantasiezielgruppe dort gemalt, die die Realität nicht entspricht. Und dann wundert man sich, dass die Kampagnen jetzt nicht komplett ins Leere greifen, aber nicht das rausholen, was die Unternehmen sich vorgestellt haben. Und also ich sage das deshalb, weil wir das häufig wirklich erlebt haben, weil wir Werbewirkungsnachweise liefern und weil wir eben den Unternehmen dann wirklich deutlich machen können, eure Zielgruppendefinition ist schief. Von wem habt ihr die denn? Und dann stellt sich raus, das sind wirklich Wunschzielgruppen und nicht reale. Ja. Also da sind wir noch nicht mal bei Segmentierung. Und ich vermute, dass Thomas dort ähnliche Erfahrungen macht.
Mir fällt gerade ein wunderschönes Beispiel ein. Eine Direktbank, die einen Workshop machen wollte zum Thema neue Produkte. Ja, wie können wir neue Produkte erschaffen? Und da saßen halt lauter Marketingleute und Werbeleute zusammen. Und ich habe darum gebeten, ich habe die Marketingleiterin gebeten, doch Personen hinzuzuziehen, die sonst nicht in Kontakt stehen zu Marketing und diesen Fragen. Und sie kam auf die glorreiche Idee, die Leiterin des Kundenservice hinzuzubitten, zu der sie sonst keinen Kontakt hatte. So, und wir fragten uns also, was wünschen die Menschen denn an neuen Produkten? Und es war die Dame aus dem Kundenservice, die sprudelte stundenlang Ideen. Ja. Und lieferte damit auch die Quellen für die Ideen, die dann entstanden. Und ich weiß mich zu erinnern, dass die Marketingleiterin mir erzählt hat, dass sie nie wieder irgendein internes Gespräch führt, ohne dass Kundenservice mit dabei ist. Das heißt, also sich einfach auch mal im Unternehmen öffnen für andere Abteilungen. Übrigens, der IT-Chef war auch dabei, der war auch sehr gut. Der hatte auch schöne Ideen. Sich öffnen für Ideen, die in anderen Bereichen entstehen im Unternehmen, die sowohl zur Personalisierung sich eignen als auch für die Customer Experience und hier im Fall zu völlig neuen Produkten, die tatsächlich auch umgesetzt wurden. Wir haben zwei
wunderbarer Produkte. Übergang, Thomas, wunderbarer Übergang zum nächsten Thema, Customer Experience. Und da sind wir immer noch beim Thema Liebe. 82% oder auch nicht, 82% nutzen oder planen die Einführung eines KI-Chatbots in den nächsten 6 bis 12 Monaten. Also das gibt das Chaos und von wegen Liebe. Aber du hast ja gerade gesagt, warum eben Customer Experience so wichtig ist, beziehungsweise diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen. 45% der US-Konsumenten stehen Chatbots jedoch sehr, sehr kritisch gegenüber und die wissen auch warum. Und wie gelingt es jetzt, eine nahtlose Omnichannel-Experience aufzubauen? Weil wir wollen ja auf allen Kanälen Erlebnisse haben, und zwar nicht negative, sondern positive Erlebnisse. Was sind da eure Erfahrungen, eure Meinung zu dem Thema?
Ich komme jetzt mal mit einem Beispiel, da werden alle anderen wahrscheinlich schreiend weglaufen. Ist vielleicht auch wirklich eine individuelle Erfahrung. Ich glaube, ein Unternehmen, was das in den letzten, ich würde sagen 15 Jahren wahrscheinlich, wirklich sehr gut gemacht hat, ausgehend von sehr, sehr schmerzhaften Erlebnissen, die Kunden dort hatten, war die Telekom oder ist die Telekom, die das ganze Thema Kundenservice wirklich ganz nach vorne gestellt hat. Die Deutsche Bahn kann man da auch nennen. Da wurden wirklich auf Vorstandsebene Initiativen angeschoben, um Kundenservice zu verbessern. Bei der Bahn ist das Problem, dass das Produkt häufig dem nicht entspricht und dann muss der Kundenservice das abfedern. Umso wichtiger ist es, dass sie inzwischen einen ziemlich guten Kundenservice haben. Bei der Telekom war es natürlich auch essentiell. Und was haben die gemacht? Naja, sie haben das Thema strategisch ganz hoch priorisiert. Sie haben massive Schulungsmaßnahmen durchgeführt, sie haben Incentivierungen gefahren, sie haben natürlich versucht, einen einheitlichen Blick auf den Kunden über die Daten zu gewinnen, den sie auch, merke ich, immer wieder haben. Also wenn man die kennen, den Vertrag, den man hat, logischerweise, sie haben also datentechnisch das alles gut aufbereitet, ist aber natürlich auch ein Riesenladen mit Milliardenumsätzen, das kann nicht jeder so wuppen. Aber ich würde mal sagen, gibt's welche, die das gut in den Griff bekommen haben. Und ganz zuletzt, ich spüre auch immer eine gewisse, um bei Thomas zu bleiben, Liebe. Bei Thomas ist ja, glaube ich, das ganze Jahr Valentinstag. Und tatsächlich finde ich die sehr freundlich, sehr zuvorkommend, sehr unterstützend. Also da hat man viel getan.
Ich würde mir wünschen, dass wenn Unternehmen Services einrichten, Internetdienstleistungen installieren, dass sie es einmal selber ausprobieren. Weil, ich meine, das kennen wir alle, ja. Wir versuchen irgendwo ein Hotel zu buchen, wir versuchen irgendwas einzukaufen und scheitern dann entlang dieses Weges brachial, ja, wo ich mich frage, hat denn irgendjemand, der das installiert hat, es einmal selber ausprobiert? Es kann ja gar nicht sein, weil sonst würde ich jetzt nicht scheitern. Und das ist so einfach, ja, dieser Selbstversuch. Das wird offensichtlich nicht einmal gemacht. Und das wünsche ich mir, damit mehr Liebe entsteht zwischen.
Ja, also ich muss aus der Praxis sehr einfach eben, Software-Teste ist kein einfaches Feld, weil du das natürlich wie so einen Baum vorstellen musst, wo du Entscheidungen verzweigst und so weiter. Und jetzt hast du natürlich am Anfang 2 Entscheidungen, dann 4, dann 8, dann 16, dann 256 und dann 1024 Möglichkeiten, wo du irgendwie klicken kannst. Und weshalb du am Ende, weil du ausnahmsweise nur mit PayPal zahlen willst, dann aus dieser Bestellstrecke rausfällst beispielsweise. Also ich glaube schon, dass sich da Mühe gegeben wird, aber nicht genügend. Und es bringt mich vor allem wieder auf das Thema zurück, dass wir einfach immer mehr Technologie haben, weil wenn wir unsere ganzen Trends zusammennehmen, sind das ja eigentlich gar keine so, die 4 Trends gar nicht so getrennt, sondern das ist ein Klumpen aus, wir haben mehr Technologie und wir möchten damit mehr verkaufen. Und das ist eigentlich wieder genau die falsche Reihenfolge, sondern da bin ich wieder bei Thomas und Christian. Wir müssen eigentlich erstmal verstehen, was will der Konsument, was ist unser Produkt und wie können wir unser Produkt in den Konsumenten zusammenbringen? Und das ist das, was ich die Verzwagung des Marketings genannt habe. Das Marketing nur versucht am Ende, also inzwischen ist es ja Werbung und Retargeting eigentlich nur, das Retargeting am Ende versucht, einen halb interessierten Konsumenten zum Kunden zu machen. Und dass wir eigentlich viel mehr daran arbeiten müssen, diese Verbindung zwischen Produktentwicklung und Konsumentenbedürfnis, diese Brücke wieder zu schlagen, die ist eigentlich vorhanden und die bietet mehr Chancen denn nie. Also früher war das ein Maßschneider und sein Kunde kam in den Laden und der Schneider hat den Menschen abgemessen. Dann war es H&M, die überhaupt keinen, oder erstmal Modemarken, die über den Händler gar keinen Kontakt mit ihren Konsumenten hatten und deshalb irgendwas herstellen mussten und hoffen mussten, dass irgendwer in den Laden geht und dem das halbwegs passt und wer es dann kauft mit Rabatt und rauskriegt. Dann kam H&M, die wesentlich schon den Handel und Produzent gleichzeitig sind, ein bisschen mehr Rückkopplung, ein bisschen mehr Feedback von ihren Konsumenten bekommen können. Aber da haben wir inzwischen ganz andere Möglichkeiten, diese Brücke zwischen Konsumentenbedürfnis und Produktherstellung zu schlagen. Und das machen wir nur einfach noch nicht.
Welche Kanäle gibt es denn, um noch Feedback von Kunden zu bekommen? Oder welche Kanäle sind geeignet, um bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wo sind Haken und Ösen, wo muss noch was gemacht werden?
Ich glaube, man muss es einfach nur ernst nehmen. Man kann in allen Web-Analytics-Tools sehr genau nachsehen, wo brechen die Konsumenten ab, wo Thomas dann eben gesagt hat, ja, ich wollte das Hotel buchen und in der letzten Zeit bin ich rausgeflogen. Genau das sieht man in jeder Web-Analytics-Software, wo die Leute abspringen und wo sie vermutlich nicht freiwillig abgesprungen sind, weil sie das Hotel nicht mehr buchen wollten, aber irgendwas an der Technik gestimmt. Das kann man sehen, da muss man sich nur mit beschäftigen. Und genauso ist es auch in der Produktentwicklung, in der Kommunikation, in der Entwicklung der Kommunikation, der Inhalte, dass man sich damit beschäftigen kann und sehen kann, beispielsweise die Chatbots im Kundenservice, das kann man auswerten, wann die Leute aussteigen, was da passiert ist, wie das ist und so weiter. Das lässt sich alles auswerten. Es ist nur erstmal wieder manuelle Arbeit, das anzustoßen.
Naja, und es liefert ja auch im Zweifel keine Antworten, sondern es liefert Fragen.
Ja, du musst halt Hypothesen dann drunter stellen und dann versuchen, es auszuwerten. Und so, das ist eine ganze Menge. Es liefert erstmal Fragen, aber die Antworten kannst du schon finden. Es ist nur Arbeit. Es ist auch tatsächlich erstmal menschliche Arbeit, die dahinter steckt.
Manchmal kann ich die Antworten finden. Manchmal ist es aber wirklich, bleibt dieses Warum. Ja, ich sehe, da steigen ganz viele aus. Warum kann dann sehr komplex sein, weil es viele Gründe geben kann, auszusteigen. Aber bei dem nächsten Schritt kann man machen auf Basis von Analytics-Daten. Und dann muss man halt schauen, inwiefern man wirklich denkt, man hat dort Antworten. Oder man, und das ist ja auch sehr produktiv, erzeugt weitere Fragen. Und dann muss man einen Weg finden, über welchen Kanal oder über welches Mittel und welche Methode kann ich diese Fragen wiederum klären. Und sei es, dass die Service-Mitarbeiterin einfach mal dazukommt und aus ihrem Leben erklärt und erzählt und genau weiß, wo der Hase langläuft. Ja.
Aber überlegt mal, an welcher Stelle wir uns hier befinden. Wir bemühen uns hier nicht um Neukunden, sondern wir haben einen Kunden in der Leitung, ja. Und jetzt springt der ab. Ja, das ist die größtmögliche Super-GAU, ja, den es überhaupt geben kann. Da würde ich doch jede Mühe drauf verwenden, zu lernen, warum das passiert ist.
Ja, als Mensch in der Theke würdest du genau das machen, genau. Und soweit
haben wir so massiv nicht trainiert. Genau. Du stehst als Bartender an der Theke und es kommt jemand an die Bar. Mit in der Bestellvorbereitung bricht der ab und bricht zusammen. Ne? Und sich da auf dem Boden.
Ja, aber Thomas, du hast ein sehr schönes Beispiel genannt mit den Hotels, was plötzlich nicht buchbar ist, obwohl du da übernachten willst. Dieser ganze Buchungsprozess, den hat ja nicht das Hotel gebaut im Zweifel, sondern hat einen Dienstleister gebaut. Das heißt, das Ganze ist externalisiert, es ist delegiert. Das heißt, das Hotel kriegt im Zweifel gar nichts mit. Ja, die wissen nicht, dass du dort übernachten wolltest. Die wissen nicht, welche Abbrucharten es dort gibt. Und das ist natürlich, für mich nochmal ein Appell, der ist wirklich ähnlich zu dem, was ich eingangs sagte. Ich überlasse Google die Optimierung meines Mediabudgets. Wenn ich das tue, wenn ich als kleineres Hotel die Buchung einem externen Dienstleister, über den ich keine Transparenz habe, überlasse, dann habe ich auch eine Schwierigkeit. Und dann sollte ich mir schon mal klar werden, oh, das ist genau wie du sagst, da ist jemand, der will bei mir übernachten und ich kriege es noch nicht mal mit. Ja, was ist das denn? Das darf ich nicht zulassen. Da muss ich Wege finden, eine Transparenz zu bekommen, um dann zu sehen, woran liegt es wahrscheinlich, genau diese Fragen stellen zu können, die Ralf gerade aufgeworfen hat. Abbruchraten und so weiter und so fort. Aber das tun viele nicht.
So, wir müssen jetzt zum nächsten Thema kommen, damit wir hier noch ein bisschen Zeit haben für das Thema, das für die Menschheit am allerwichtigsten ist. 81% der Käufer wollen umweltfreundliche Produkte. Okay, das ist die eine Seite. Ob sie es dann kaufen, ist die andere Seite. Aber darum soll es heute nicht gehen. Sondern wie kann eine Marke Nachhaltigkeit authentisch in ihre Kommunikation einbinden, ohne dass es eben vom Publikum als Greenwashing empfunden wird? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Was muss ich als Unternehmen da machen?
Naja, die Frage wird dem Unternehmen ja durch den Gesetzgeber inzwischen abgenommen. Die EU hat da so ein paar Regeln aufgestellt. Wenn ich mich an die halte, dann bin ich nicht mehr im Bereich Greenwashing und dann benehme ich mich nachhaltig. Das ist furchtbar einfach. Außerdem muss ich einen Nachhaltigkeitsbericht schreiben. Das heißt, irgendjemand muss sich Gedanken darüber machen, an welcher Stelle beweisen wir diese Nachhaltigkeit. Und es gibt ja so eine schöne Nachricht aus der vorletzten Woche, die lautete: Wir haben Greta Thunberg nie zugehört. Ja, wir befolgen auch nicht die Regeln der EU-Kommission. Aber jetzt, wenn der BND uns darauf hinweist, dass Deutschland die Sicherheit des Landes in Gefahr ist durch mangelnde Nachhaltigkeit, vielleicht hören wir da jetzt endlich mal zu.
konkrete Punkte von euch. Was kann ich machen? Klimaneutrale Events habe ich mir aufgeschrieben, recycelbare Materialien, CO2-arme Werbekanäle, konkrete Punkte, die Unternehmen umsetzen können.
Na, ganz konkret.
Ich eine Veranstaltung, wo das alles aufgebaut wurde, was man in der Werbebranche alles tun kann. Und da kamen 100 Vorschläge auf den Tisch und da waren Wissenschaftler dran mit Studien, die CO2 nochmal genau messen wollten und so weiter. Aber wir müssen einfach erst mal anfangen. Wir müssen anfangen und wir können mit dem Einfachsten anfangen. Und das ist, warum wird der gesamte Strom für Werbung eigentlich nicht aus regenerativen Ressourcen bezogen? Das ist erstmal so einfach. Also ich weiß, da steckt natürlich vieles im Detail dahinter. Aber das ist jetzt erstmal eine plakative Forderung, wo wir sagen können, wir wollen einfach das, was Werbung, Marketing, Kommunikation, der Stromverbrauch, das wollen wir aus regenerativen Ressourcen beziehen, das soll kein CO2 verbrauchen. Das lässt sich im Prinzip morgen umsetzen. Und deshalb bin ich dafür, mit ganz einfachen, ganz plakativen Sachen anzufangen, dass man erstmal ins Gehen kommt und dann weiter sieht, was können wir noch alles machen. Also ich finde Nachhaltigkeit natürlich viel mehr und das ist in unserer Branche total schwierig, einerseits, weil wir ja eigentlich davon leben, neue Produkte zu verkaufen. Wir können beispielsweise auch sagen, wir werben nachhaltige Produkte, wir werben für Premium-Produkte, die eben weniger häufig ausgetauscht werden müssen als günstigere Produkte. Wir werben dafür, dass Leute ihre Produkte reparieren lassen beispielsweise. Wir werben dafür, dass Leute mit bestimmten Verkehrsmitteln fahren, die CO2-neutraler sind. Also da gibt es so viel zu tun, was unsere Branche tun kann, wo sie sich erstmal selber in die Nase fassen muss. Da ist einiges zu erreichen, womit man einfach mal mit den kleinen, einfachen Schritten anfangen kann.
Ja, ich würde, absolut, bin ich 100% bei dir, Ralf. Ich würde einen Schritt vorher noch vielleicht machen, nämlich sich der Schizophrenie klar werden, in der wir uns hier befinden. Wir reden hier in diesem schönen Roundtable über Automatisierung, über KI, über Tools. So, das heißt, das sind alles massive Energiefresser. Mehr als wir es bei uns wahrscheinlich vorstellen können. Und reden jetzt über Nachhaltigkeit. So, das ist schlicht und einfach schizophren. Das heißt ja nicht, dass man dieser Schizophrenie nicht entkommen kann, ganz und gar nicht. Aber ich glaube, man sollte sich erstmal bewusst werden, bevor man das nächste Tool irgendwie anstöpselt und stöpselt wirklich im Sinne von Stecker rein, ob man es wirklich braucht. Und das hatte ich ja jetzt gar nicht aus Nachhaltigkeitsgründen vorher schon formuliert, sondern sich wirklich Gedanken machen, ist das überhaupt effektiv? Und ich glaube, ein ganz großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit ist in Effektivität zu denken. Also wirklich, was bringt mich wirklich nach vorne? Nicht Effizienz, sondern Effektivität. Und dann werde ich feststellen, dass ich ganz viele Dinge nicht brauche. Und dann wird schon ein Ticken nachhaltiger. Und wenn ich es dann so mache, wie Ralf es gerade formuliert hat, nämlich mir das Ziel zu setzen, all das, was ich im digitalen Marketing, und das ist es ja größtenteils, oder generell im Marketing tue, sollte irgendwie mit grünem Strom, grüner Energie oder sonst was sein. Prima, ja, dann bin ich auf einem guten Weg. Aber ich glaube, man muss einen Tick vorher ansetzen. Und das ist ja der alte Begriff der Ökologie. Ökologie heißt ja einfach nichts anderes als vernünftig haushalten. Und ich glaube, man sollte mal wieder beginnen, vernünftig haushalten.
Das ist ein schöner Beweis dafür, dass die Begrifflichkeiten schon da sind. Beispiele, wo ich Energie sparen kann in der Werbung, gibt es Tausende. Die Leute reden aber nur drüber. Sie tun es nicht, ja. Es gibt jetzt einen neuen Weg, programmatische Werbeauslieferungen stromsparender zu gestalten. Und da gibt es ein Beispiel, da spart man 98% des Stroms. Das heißt, überall sind Dinge unterwegs, die gerade passieren. Aber die Marketingverantwortlichen müssen es auch endlich mal tun. Ja, sie müssen es in die Hand nehmen. Geredet ist jetzt genug, wir müssen handeln.
Also einerseits volle Zustimmung. Ich habe vielleicht noch eine Sache, die ich ergänzen möchte. Weil ich vorhin so von Marktplatzprinzip gesprochen habe, dass eben wir nicht nur die Konsumenten beschallen müssen, sondern auch das, was die Konsumenten wollen, zurücktragen müssen in die Unternehmen bis hin zur Produktentwicklung. Und da kommt unserer Branche eben auch eine Verantwortung zu, weil wir im Kampagnenreporting ja irgendwie Klicks und GRPs und sonst was reporten. Aber es eben auch Social-Media-Reportings gibt, wo von den Konsumenten mal zurückkommt, was die eigentlich haben wollen, welche Art von nachhaltigen Produkten die haben wollen. Und das ist eben auch eine Brücke, die wir als Marketingbranche schlagen müssen, dass wir das Feedback der Konsumenten zurücktragen müssen, nicht nur in die Marketingabteilung, sondern am besten bis in die Entwicklungsabteilung.
Das waren jetzt drei wunderbare Schlussworte von euch dreien, obwohl ihr ein guter Moderator am Ende nochmal sagt, habt ihr noch etwas zu sagen? Also nochmal die letzte Frage. Gibt es noch irgendwas, was wir nicht gesagt haben, was unbedingt aus eurer Sicht noch gesagt werden muss in den letzten Sekunden?
Der Christian hat mich vorhin auf eine wundervolle Idee gebracht, nämlich die gesamte Verantwortung für die Online-Werbung in die Hände der CFOs zu geben. Also dem Marketing wegzunehmen, weil die beherrschen es ja nicht. Gibt's den CFOs und schon sparen wir die Hälfte vom Geld. Jeder wette.
Dani, ich glaube, wir sind pünktlich hier. Wenn die beiden nicht noch irgendwas sagen wollen, was 10 Sekunden dauert.
Genug gesagt.
CFOs, die waren gut. Thomas, das war prima. Herzlichen Dank euch allen dreien für diese wunderbaren Anregungen. Ich habe so viele Notizen gemacht. Klasse, klasse, klasse. Herzlichen Dank. Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom Februar 2025. Ich habe diskutiert mit Christian Bachem, Managing Partner bei Markendienst Berlin, Ralf Scharnhorst, Managing Director bei M42M und Mediaberater Thomas Koch. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.